Schon vorchristlicher Zeitrechnung hat es dort die alte Seidenstraße gegeben, die sozusagen zwischen China und Europa den Handel, die Kultur, die Religionen, aber auch politische Interessen und Ideen hin und her transportiert hat. Diese alte Seidenstraße spielt heute wieder eine große Bedeutung. Insbesondere, weil die Region ja lange Jahre fest im Griff der europäischen Kolonialmächte war. Auf dieser Karte sehen wir Zentralasien, das Grüne, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier das Grüne, schraffierte, das ist Afghanistan. Und im 19. Jahrhundert gab es also eine lange Auseinandersetzung zwischen dem britischen Imperium und dem russischen Zarenreich um Afghanistan. Und dieser Konflikt hat sich im Grunde ausgeweitet. Vielleicht hier nochmal ein Blick auf das britische Empire in der damaligen Zeit. Man sagt ja immer, da ging die Sonne nicht unter, das Reich, wo die Sonne nie unterging. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen, dass in dieser Kontinuität die europäischen ehemaligen Kolonialmächte bis heute agieren. Wir hatten Ende des 19. Jahrhunderts eine Idee aus Deutschland, vom Deutschen Reich, und zwar eine Eisenbahnlinie zwischen Berlin und Bagdad zu bauen, auf der von euch aus gesehen rechten Seite, vermute ich mal, ist also die Übersicht. Das ist praktisch eine Linie, die ging oben von der Ostsee bis nach Basra am Persischen Golf. Und diese Linie, die wird uns im Laufe der Jahrzehnte immer wieder begleiten. Da hat es entlang der Linie immer wieder Kriege gegeben und Konflikte. Und auch heute ist es diese Linie, um die sich eben halt sehr viel Konkurrenzkampf entwickelt hat. Also diese Linie sollte, das sehen wir auf der anderen Karte, von der Südtürkei aus eine Verbindung zum Suezkanal bekommen. Das heißt, die Deutschen wollten also schon Ende des 19. Jahrhunderts diese Eisenbahnlinie, die strategische Eisenbahnlinie bauen, mit einer Linie zum Suezkanal und eine Linie zum Persischen Golf, um die Meerengen dort auch zu kontrollieren, die Zugänge zu den Meerengen. Und das geschah in einer Konkurrenz zum britischen Imperium. Die Akteure der damaligen Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg waren die europäischen Kolonialmächte, vor allen Dingen Großbritannien, Frankreich, Österreich, Ungarn, Deutschland, Deutsches Reich und Italien. Die Regionalmächte, die damals involviert waren und eine wichtige Rolle spielten, war einerseits das Osmanische Reich, das ja auch zum Beispiel das heutige Ägypten damals noch umfasst hat und Teile Nordafrikas, aber auch das russische Zarenreich, das natürlich Interesse hatten rund um das Schwarze Meer herum und um das Kaspische Meer Interessen hatten, die Region ruhig zu halten bzw. zu kontrollieren. Zwei wichtige nichtstaatliche Kräfte der damaligen Zeit will ich in Erinnerung rufen: die zionistische Nationalbewegung einerseits und die arabische Nationalbewegung, die sich unter dem Osmanischen Reich gefunden und politisiert und auch organisiert hat und die im Ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielte, ebenso wie die zionistische Nationalbewegung. Andere Bewegungen, Ende des 19. Jahrhunderts, seien nur zur Erinnerung gesagt, es gab nationale Bestrebungen unter den jungen Türken, die ja nachher auch die Kriegsregierung des Osmanischen Reiches stellten. Die Armenier, die Assyrer, die Tscherkessen, die auf dem, im Kaukasus Konflikte hatten mit dem russischen Zarenreich, die Kurden und andere mehr. Also es haben sich in dieser Zeit verschiedene nationale Bewegungen entwickelt. Sonstige Akteure waren dann zum Ende und nach dem Ersten Weltkrieg der Völkerbund, Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen. Und während des Krieges 1917 traten die Vereinigten Staaten von Amerika in den Ersten Weltkrieg ein, zu dem Zeitpunkt, als in Russland die Revolution war und das Zarenreich überwunden wurde von den Bolschewiken und die Sowjetunion entstand, die einen Friedensaufruf an die verschiedenen Staaten formulierte und sagte, sie hätten keinen weiteren, also sie wollten diesen Krieg nicht weiter führen. Wichtig ist auch die Erinnerung an den Zionistenkongress 1897 in Basel. Der Organisator und Ideengeber dieses Kongresses war Theodor Herzl. Und ihm ging es darum, einen Judenstaat zu gründen. Und dieser Judenstaat, so Theodor Herzl, sollte in Palästina entstehen. Diese Idee wurde also vor dem Ersten Weltkrieg von der zionistischen Nationalbewegung an die Leiter, Akteure der Kolonialmächte vor allen Dingen herangetragen. Sie suchten für ihre Idee überall Unterstützung und boten auch ihre jeweilige Unterstützung in dem Krieg an. Die Deutschen hatten zum Beispiel jüdische Soldaten, aber auch die Briten und die Franzosen hatten Juden in ihren Bataillonen. Und so konnte die zionistische Nationalbewegung einfach auch viel Einfluss nehmen. Juli 1914, der Erste Weltkrieg, das Osmanische Reich und das Deutsche Reich unterschrieben ein Kooperationsabkommen. Dieses Foto zeigt den Kaiser Wilhelm mit seiner bekannten Haube und den Kriegsminister Enver Pascha, der zu der jungtürkischen Bewegung gehörte. Im Hintergrund der Politiker bewegen sich immer noch andere Personen und ich möchte hier verweisen auf jemanden, der eine doch entscheidende oder auch wichtige Rolle gespielt hat, Max von Oppenheim, Diplomat und wie man ihn nannte im Auswärtigen Amt, ein Sonderbeobachter für die islamische Welt. Er hatte einen, war im Auftrag des Auswärtigen Amtes in Berlin, zunächst in Kairo als Gesandter stationiert, 1896 bis 1909. Und dann während des Krieges berief man ihn an das Konsulat bzw. die Botschaft in Konstantinopel, das ist heute ja Istanbul. Und dort sollte er also seine Kenntnisse über die islamisch-arabische Gesellschaft in eine politische Position gießen. Oppenheim war auch Archäologe, also das war sozusagen seine Leidenschaft. Wenn immer er keine politischen Jobs hatte, zog er durch die Wüsten von Ägypten, Syrien, Irak und suchte nach alten Steinen. Und dabei traf er viele Stammesvertreter und lernte ihre Sprache. Er sprach Arabisch und lernte ihre besonderen Dialekte, sodass er also für das Deutsche Reich während des Ersten Weltkriegs eine wichtige Kontaktperson zu den arabischen Stämmen war, insbesondere im Irak und in Syrien. Also damals gab es diese beiden Länder noch nicht. Aber in der Region war er viel unterwegs und er entwickelte das Konzept des Heiligen Krieges für den deutschen Kaiser. Die Stämme sollten gewonnen werden, um an der Seite der Osmanen und des Deutschen Reiches gegen die Briten und deren Verbündete zu kämpfen. Und zwar sollten sie das tun auf der Basis des Heiligen Krieges, denn letztendlich ging es in diesem Krieg auch um Jerusalem und um die heiligen Stätten für die Muslime. Auf der anderen Seite, der große Widersacher des Deutschen Reiches war Großbritannien. Auch dort gab es also entsprechende Personen, die im Hintergrund aktiv waren. Gertrude Bell wird ja bei uns häufig eher als Archäologin, ebenso wie Thomas E. Lawrence, der bekannt wurde als Lawrence von Arabien. Beide haben aber im Auftrag der britischen Krone in der Region auch spioniert, Kontakte geknüpft, Vorschläge gemacht, wie man dieses Gebiet kontrollieren kann. Und insbesondere Lawrence wurde ja dann ein enger Verbündeter der arabischen Nationalbewegung, auch, also beide sprachen auch übrigens Arabisch. Gertrude Bell lebte bis zu ihrem Tod auch in Bagdad. Und Lawrence wurde dann bekannt als Lawrence von Arabien. Er kämpfte mit den arabischen Stämmen gegen das Osmanische Reich und gegen die Deutschen, insbesondere in dem Gebiet von Palästina. Zur Erinnerung, die Briten haben also den Arabern versprochen, ihnen ein unabhängiges Gebiet zu überlassen nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Und die Araber hatten sich getroffen, um die Grenzen von diesem unabhängigen arabischen Gebiet zu markieren. Und die Briten haben also mitgeteilt, der britische Gesandte in Ägypten, sozusagen der oberste Vertreter der britischen Krone in der Region während des Krieges, hat also versprochen, wenn die Lage es erfordert, dann wird Großbritannien die Araber unterstützen in ihrer Absicht, einen unabhängigen Staat, ein unabhängiges Gebiet zu gründen. Das war sozusagen ihre Belohnung dafür, dass er an der Seite der Briten und der Franzosen gegen die Osmanen und die Deutschen kämpften. Das war 1915. Dieses Gebiet, um das es ging, ist auf dieser Karte vermerkt. Und ich finde es schon wichtig, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Es war ja sozusagen alles noch Osmanisches Reich, aber die Macht zerfiel. Und gerade diese arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches sollten ja unabhängig werden. Und hier haben wir also von der Grenze, die wir heute als syrisch-türkische Grenze oder irakisch-türkische Grenze kennen, im Norden, ein Gebiet entlang des Mittelmeers und entlang des Roten Meeres bis zum arabischen Golf, also Aden, was wir heute als Jemen auch kennen. Und dieses Gebiet schloss dann ab, auch mit dem Arabischen Meer, und im Osten mit dem Persischen Golf ging dann an der Grenze des damaligen Persischen Reiches in den Norden. Persien war in diesem Krieg ja nicht involviert. Wichtig ist dabei zu sehen, dass die arabische Unabhängigkeitsbewegung darauf Wert gelegt hat, dass der Zugang zum Persischen Golf, der Zugang zum Roten Meer, der Zugang zum Arabischen Meer frei bleiben sollte für die internationale Schifffahrt. Das war ein ganz konkreter, man kann schon sagen, eine Anordnung, eine Forderung des britischen Empire, weil sie natürlich immer auf der Suche nach der Kontrolle über Seewege waren, insbesondere diese Seewege und die Meerengen, um Zugang weiter haben zu können zum Juwel der britischen Krone, Indien. Aber ein Jahr später, also 1916, haben die Briten ein Geheimabkommen mit den Franzosen abgeschlossen. Warum? Sie wollten die Franzosen in gewisser Weise auch befrieden oder zufriedenstellen, dass sie nicht anfangen, sich zum Beispiel doch mit den Osmanen oder anders zu verbünden gegen die Briten. Und so haben sie das Sykes-Picot-Abkommen verhandelt. Das waren zwei britische, und also ein britischer, ein französischer Diplomat, die sich im Geheimen trafen. Und hier sehen wir im Norden, also es gab eine Sykes-Picot-Linie, die geht vom Mittelmeer bis an die Grenze zum Persischen Reich. Und nördlich davon, die blauen Gebiete, sind Interessensgebiete und Einflusssphären für Frankreich. Und im Süden davon Interessensgebiete und Einflussgebiete für die Briten. Wichtig hier ist das kleine violette Gebiet, was wir am Rande des Mittelmeers sehen. Allied Condominium hieß es, also ein international kontrolliertes Gebiet. Zwischen Jerusalem und Haifa sollte sozusagen unter internationale Kontrolle gestellt werden. Dieses Abkommen war sozusagen das nächste Abkommen, das nächste Versprechen der Briten gegenüber über die Aufteilung von Land, was ihnen überhaupt nicht gehörte. 1917 gab es dann auf dem Weg nach Jerusalem, also Jerusalem war sozusagen wäre die Koryphäe für alle gewesen, die also dort in dem Krieg gekämpft haben. Die Osmanen haben es verteidigt mit den Deutschen zusammen. Und Die Briten und die Franzosen wollten es erreichen. Und es gab 1917 drei Schlachten in Gaza. Das ist insbesondere wichtig zu erwähnen, weil man ja immer denkt, Gaza wäre immer irgendwie ein Ort dort in dem Gebiet gewesen. Gaza war eine strategisch wichtige Hafenstadt zwischen Al-Arish, also in Ägypten, und Jerusalem und dann auf dem Weg weiter nach Damaskus. Also es war aus strategischen Gründen ein wichtiger Ort, der wurde verteidigt von den Osmanen und von den deutschen Militärberatern. Und deutsche Soldaten kämpften damals in den Reihen der osmanischen Truppen. Ich versuche auch immer wieder hinzuweisen auf die Interessen, auf die Präsenz, auf die Ziele der Deutschen dort in der Region. Es gab drei Schlachten 1917 im März, April und im Juni. Hier sehen wir britische Truppen in einem Schützengraben. Das sind Bilder aus dem National Army Museum in London. Und hier sehen wir australische Soldaten, die mit den Briten zusammen kämpften. Das ist aus dem australischen Kriegsmuseum. Wir sehen also tatsächlich, aus aller Welt kamen die Leute in diese Region, um an der Seite der großen Mächte zu kämpfen. Die dritte Schlacht entschieden die Briten für sich, das war im Juni 1917, und wenige Zeit später veröffentlichte das Außenministerium Großbritanniens, das British Empire, eine Erklärung, die sogenannte Balfour-Erklärung, wo sie der zionistischen Nationalbewegung zusagten, ihre Ansprüche auf einen Judenstaat in Palästina zu unterstützen. Sie sollten die dort lebenden Minderheiten religiös, ethnisch respektieren, aber es war klar, dass dieses Gebiet also ein jüdischer Staat werden sollte. Und dabei handelte es sich im Wesentlichen um das Gebiet, was im Sykes-Picot-Abkommen als ein international kontrolliertes Gebiet zwischen Haifa und Jerusalem markiert war. Ein Monat später, Anfang Dezember 1917, marschierte der britische General Allenby, der die Schlacht um Gaza auch gewonnen hatte, durch das Jaffa-Tor nach Jerusalem ein und markierte damit den britischen Anspruch auf Palästina. Wichtig ist dabei, dass er zu Fuß ging. Er kam nicht mit einem Panzer, er kam nicht mit einem gepanzerten Fahrzeug, auch nicht zu Pferd, sondern er ging zu Fuß durch das Tor, um ganz deutlich zu machen, es wird mir hier nichts geschehen, denn es ist von uns erkämpftes Gebiet und die Briten haben jetzt hier die Kontrolle. Auf der Pariser Friedenskonferenz hatten wir vier Großmächte, die sozusagen die Entscheidung trafen, wie dieser Erste Weltkrieg zu Ende gehen sollte, was für Landabtretungen vorgenommen würden, auch Kolonialansprüche wurden aufgehoben. Das ist ein ganzes Paket, das betraf ja vor allen Dingen Europa, aber auch die Überseegebiete, auch von den Deutschen oder von den Italienern oder Franzosen. Und sie entschieden für Palästina auch und für die arabischen Gebiete des zerfallenen Osmanischen Reiches. Die großen vier waren Lloyd George von Großbritannien, der Außenminister, Orlando, ich glaube, er war der Präsident von Italien, dann hatten wir Georges Clemenceau von Frankreich und Woodrow Wilson, den Präsidenten von den USA, der völlig neu war auf dieser internationalen Bühne. Ich hatte ja gesagt, dass die Amerikaner erst 1917 in diesen Krieg überhaupt eingetreten sind. Das hier ist Ihnen vielleicht bekannt, wer meine Beiträge oder Vorträge schon mal gehört hat. Ein Frieden zum Ende des Friedens ist das Ergebnis dieser Vereinbarung von Paris gewesen, der Pariser Friedenskonferenz. Das Zitat geht zurück auf einen Feldmarschall der britischen Armee, der gesagt hat, der Erste Weltkrieg sollte ja der Krieg sein, der alle Kriege beenden sollte, aber in Paris scheint es gut gelungen zu sein, einen Frieden zu schaffen, der allen Frieden beenden würde. Und genau das ist eingetreten seit dieser Friedenskonferenz, natürlich auch schon während des Ersten Weltkrieges, ist in der Region kein Friede mehr
gewesen. Es gehörte zu den Verlierern dieser Zeit und des Krieges die arabische Unabhängigkeitsbewegung, die damit konfrontiert war, dass also Frankreich und Großbritannien, vor allen Dingen Großbritannien, ihr seine Versprechen nicht gehalten hat. Prinz Faisal führte damals die Delegation an. Wir sehen im Hintergrund, also wenn man auf das Bild guckt, rechts hinter ihm steht Lawrence von Arabien mit einer arabischen Kopftracht, aber mit seiner Uniform. Er war als Übersetzer der Delegation in Paris. Und wenn man die Briefe von ihm und auch die Bücher liest, die es über ihn gibt, war er also über die Entwicklung, er fühlte eigentlich, dass seine Aufgabe auch missbraucht worden war von der Führung. Aber er war natürlich ein Militär der britischen Armee. Und hier sehen wir also die Gewinner. Wir sehen Mitglieder der zionistischen Nationalbewegung, Chaim Weizmann. Das ist der vierte von links, wenn man auf das Bild guckt. Er war damals der Vorsitzende der zionistischen Nationalbewegung. Und neben ihm hoch aufgewachsen Lord Balfour, der also mit ihm Tel Aviv besuchte 1925. Ab dann ging ja zum Beispiel Tel Aviv, wurde ja erst sehr spät gegründet und hat sich innerhalb von wenigen Jahren Zehntausende Zugewanderte aus Europa und Osteuropa zu einer richtigen Stadt und heute ja die Großstadt entwickelt. Die Briten waren, ich lasse jetzt diesen Teil des Krieges zwischen den Palästinensern und der zionistischen Nationalbewegung etwas außen vor. Die Briten waren überfordert mit der Entwicklung in Palästina, in dem Gebiet, was das britische Mandat übernommen hatte, was wir hier sehen, und haben also die Frage, wie es weitergehen soll, an die neu gegründeten Vereinten Nationen übergeben. Die Vereinten Nationen haben eine Delegation nach Palästina entsandt, nach Jerusalem und Tel Aviv, und sie haben also dort irgendwelche Untersuchungen vorgenommen und haben dann einen Teilungsplan vorgelegt, der sozusagen 48% für die arabische Bevölkerung und 52% Pi mal Daumen für die jüdische Bevölkerung vorsah. Die jüdische Bevölkerung auf dieser Karte sollte die orange gezeichneten Gebiete übernehmen, die Palästinenser die gelben Gebiete. Der Blick auf die Karte, finde ich, zeigt, dass das ein Plan für Konflikte war. Also zwei unabhängige Staaten, wenn die da entstehen sollten, in dieser Art war die große Frage, wie soll das sein? Aber so war das Ergebnis, obwohl das Gebiet damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, in der überwiegenden Mehrheit von Arabern, von der arabischen Bevölkerung besiedelt war. Wir haben 47, 48 die Katastrophe der Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat, insbesondere im Norden des Gebietes, 48 im Mai die Gründung des Staates Israels und unmittelbar dann begann ein Krieg, den die Israelis als ihren Unabhängigkeitskrieg bezeichnen. Es war ein Krieg, der geführt wurde gegen die arabischen Nachbarstaaten Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, die also hinter den Palästinensern standen und die Staaten das Ausrufen des israelischen Staates nicht akzeptierten. Am Ende dieses Krieges stand ein von den Vereinten Nationen vermittelter Waffenstillstand. Israel hatte zu dem Zeitpunkt sein Gebiet auf 78% des gesamten Territoriums, um das es da ging, ausgeweitet. Und manche Leute sagen, ja, es ist ein Krieg und dann gewinnt man Land und die anderen verlieren Land und so ist es dann, dann hat man neue Grenzen. Also es wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt. Aber das besetzte Gebiet, was von Israel erobert war, das blieb weiterhin de facto als besetztes Gebiet, was eigentlich den Palästinensern zustand, nur dass sie keinerlei Möglichkeiten hatten, das durchzusetzen. Ich möchte an diesem Punkt noch erwähnen, dass die Vereinten Nationen ja eine relativ junge Organisation zu dem Zeitpunkt waren. Und sie hatten einen schwedischen Diplomaten dorthin entsandt, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Er wurde ermordet von zionistischen Milizen, Graf Bernadotte. Das kann man eigentlich noch in einer Parallele sehen zu den Massakern, die eben halt auch in den palästinensischen Dörfern gewesen sind, insbesondere der Yassin. Und das ist eine Vorgehensweise, die Israel, wofür Israel nicht bestraft wurde, sondern was sie sozusagen weiterhin benutzt haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Israel hat ja nie Grenzen akzeptiert, bis heute nicht. Wir sehen hier die Bevölkerung, in der Region hat den größten Preis bezahlt. Die Palästinenser wurden vertrieben nach Libanon, Syrien, viele nach Jordanien, auch nach Ägypten und sind nie in ihre Heimat zurückgekehrt. Es gab einen späteren Krieg gegen den Irak. Die Iraker sind ebenfalls vertrieben worden und geflohen vor dem Krieg nach Syrien, nach Jordanien, manche in die Golfstaaten, manche in den Iran. Und danach kam ein erneuter Krieg in Syrien, wo die Syrer, also ähnlich wie vorher die Palästinenser, dann die Iraker, eben in alle Himmelsrichtungen vertrieben wurden und als Flüchtlinge in Flüchtlingslagern leben. Flüchtlingslager gehören in der Region zu einer festen Einrichtung heute. Hier haben wir die Anfänge eines Flüchtlingslagers für die Palästinenser in Gazastreifen, organisiert von der UN-Organisation UNRWA, das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, das seit, also per Resolution von der UN-Vollversammlung eingerichtet wurde, um speziell den Palästinensern zur Seite zu stehen, sie zu unterstützen. Und es gibt sie bis heute. Nicht nur in den besetzten Gebieten, nicht nur in den Flüchtlingslagern, sondern es gibt UNRWA in Jordanien, in Syrien und im Libanon. Es gab sie im Irak und auch in Ägypten. Man muss sich nur diese Entwicklung ansehen, diese Karten. 1946 sehen wir, das Dunkelgrüne ist also arabisches Land und arabisch besiedelt und arabisch bewirtschaftet. Mit dem UN-Plan wurden die Araber auf kleine Gebiete zurückgedrängt. Nach dem Krieg 48 und mit dem Krieg 67 wurden die palästinensischen Gebiete weiter eingedampft, kann man sagen. Also das Dunkelgrüne sind jeweils die palästinensischen Gebiete. Und heute haben wir also eigentlich im Westjordanland eine Ansammlung von Inseln, wobei die aktuelle Entwicklung, ich denke, Helga Baumgarten hat da mehr darüber gesagt heute, ich will das nicht weiter vertiefen, ganz eindeutig darauf hinausläuft, dass die Menschen dort vertrieben werden sollen, Siedlungen sind gebaut und der Gazastreifen, den wir auf dieser Karte ganz rechts noch sehen, ist also zerstört. Hier haben wir eine Übersicht einer Karte. Es gibt, das stand November 23, das ist eine Karte der UNO. Danach gibt es eben 262 illegale Siedlungen im Westjordanland, Ostjerusalem, mit knapp 700.000 Siedlern. Und das ist der Gazastreifen. Der ist seit 2007 komplett abgeriegelt gewesen, zu Wasser, zu Land und aus der Luft von Israel. Und da lebten etwa 2,2 Millionen Menschen. 23 hat Israel angekündigt, dass es den Plan eines neuen Mittleren Ostens umsetzen wolle. Es ging auch um die Folgen der Abrahamsabkommen. Und wir sehen Netanyahu hier vor der UN-Vollversammlung, wo er eine Karte hochhält und zeigt, Israel ist der blaue Fleck auf dieser Karte, Palästina kommt da nicht mehr vor. Aber Israel ist sozusagen über den Golf von Aqaba, also Zugang zum Roten Meer, in gewisser Weise direkt verbunden mit Saudi-Arabien. Und so werde also in Zukunft die Region erblühen, wie er sagte, wenn Israel und Saudi-Arabien dort zusammenarbeiten. Wenige Tage danach, also etwa 2 Wochen später, gab es den palästinensischen Angriff auf die israelischen Dörfer östlich der Sperrlinie zum Gazastreifen und infolge diesem Krieg, der im Grunde bis heute andauert, auch wenn es eine formale Waffenpause gibt, sind schon über 250 Leute von Israel seit dem 10. Oktober, wo das in Kraft getreten ist, getötet worden. Der Krieg hat sich ausgeweitet und das, finde ich, ist das Zentrale auch, dass was Palästina zum Modell macht für die Vorgehensweise Israels in der Region. Also wenn man sich wehrt, in dem Fall die Palästinenser wehren sich gegen ihre Isolation, gegen ihre Unterdrückung, gegen die Besatzung, werden sie vernichtet. Und wer die Palästinenser unterstützt, wird auch vernichtet und wird angegriffen. Hier haben wir Bilder aus dem südlichen Teil von Beirut, also im Libanon, gab es einen Krieg. Und in Syrien hatten wir, passierte alles im gleichen Jahr 2024, hatten wir einen Regime Change in Syrien, wo also Dschihadisten der Al-Qaida sozusagen die Macht übernommen haben, nach Damaskus vorrückten und in den Präsidentenpalast einzogen. Bashar al-Assad wurde von den Russen außer Landes gebracht und befindet sich seitdem Berichten zufolge, also offiziellen Stellungnahmen zufolge, mit seiner Familie in Moskau. Diese Entwicklung nahm Israel sofort zum Anlass, selber in Syrien einzumarschieren. Und zwar am nächsten Tag, also am 7.12. sind die HTS-Dschihadisten in Damaskus eingezogen. Am nächsten Tag, am 8.12. marschierten israelische Truppen über die Golanhöhen. Die sind auf dieser Karte blau-violett gekennzeichnet. Das ist eigentlich, also einmal gelten sie als Gesetzesgebiet, obwohl Israel das annektiert hat. Dann gibt es eine Pufferzone, die vom Norden, also von der libanesischen Grenze bis runter zur jordanischen Grenze geht, ein schmaler Streifen unter der Kontrolle von UNDOF, eine UN-Friedensmission. Und sie zogen also bis etwa 20, 30 Kilometer vor Damaskus, nahmen vor allen Dingen den Berg Hermon, den Jebel Sheikh nahmen sie ein, eine Anlage oben auf dem Gipfel, mit dem sie also den gesamten Telefonverkehr zwischen Damaskus und Beirut überwachen können. Mehr als 300, das waren in der Tat waren es 500 israelische Luftangriffe, die folgten in den nächsten Tagen. Damit wurde also die gesamte syrische das gesamte syrische Militär, Flughäfen, Kasernen, Stützpunkte, aber auch die kleine Marineeinheit, die die Syrer im Hafen von Latakia hatten, alles wurde bombardiert. Man fragt sich in Syrien natürlich, wie soll es weitergehen? Also es gibt eine, es gibt eine Vision, die wird auch von israelischer Seite, das hier ist also eine israelische Karte, verbreitet, die natürlich auch die israelischen Interessen deutlich markiert. Also der sogenannte David-Korridor im Süden von Syrien soll zusammen mit den Drusen entstehen bis zum Euphratfluss. Daran schließt sich ein Gebiet an, was also von den syrischen Kurden kontrolliert werden soll. Rojava wird es hier genannt. Das soll also praktisch die nordöstliche Seite des Euphrats, das gesamte Gebiet soll also eine kurdisch kontrollierte autonome Zone werden. Im Zentrum ein islamisches Emirat der Levante, Das ist also praktisch ein sunnitisch-islamisches Emirat, auch eine autonome Zone. Ebenso für die Aleviten an der Küste vom östlichen Mittelmeer, ebenfalls eine autonome Zone. Und um Damaskus herum soll also ebenfalls eine Art entmilitarisierte Zone entstehen. Israel, also diejenigen, die diesen Plan entworfen haben, sagen, dieser Korridor von den Golanhöhen bis zum Euphrat und bis nach Irak hinein übrigens, soll von den Kurden und von den Drusen und von den Israelis kontrolliert werden. Und das islamische Emirat, die Aleviten und Damaskus sollen also entmilitarisierte Gebiete werden. Etwas realistischer im Augenblick sieht die Verteilung in Syrien so aus: Der Norden wird weitgehend von der türkischen Armee kontrolliert. Die türkische Armee hat engste Kontakte zu den Dschihadisten, die jetzt im Präsidentenpalast sind. Der Osten wird zusammen mit den Kurden von den Amerikanern kontrolliert. Der Süden, da hat Israel mehrere Militärbasen errichtet auf Hügeln. Sie versuchen immer, die höchste Stelle eines Gebietes einzunehmen, um von dort das ganze Gelände zu kontrollieren. Und sie haben auf jeden Fall die Lufthoheit südlich von Damaskus, weil ja auch die syrische Armee komplett zerstört ist. Aber sie haben auch eine Zusage von der aktuellen Interimsregierung, dass die sich also mit Israel friedlich einigen will. Ich liebe diese Familienfotos, weil sie sehr viel aussagen über die Pläne von Staaten, die an den Kriegen und an der Umverteilung beteiligt sind. Hier haben wir eine Konferenz Anfang Januar diesen Jahres in Riad, wo wir also sehen, wer da alles beteiligt ist. Und die Leute, die in der Mitte stehen, ganz vorne, sind immer sozusagen nicht nur Gastgeber, sondern auch etwas diejenigen, die da den Ton angeben. Hier haben wir in der Mitte vorne den saudischen Außenminister, neben ihm der syrische, also von uns aus gesehen rechts, der syrische Interimsaußenminister und links davon der jordanische Außenminister. Und wir sehen in der ersten Reihe die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die also sehr aktiv war. Eigentlich sollte Syrien nach einem Politikwechsel, Regierungswechsel zu einer Transformationsphase gebracht werden mit Unterstützung der Vereinten Nationen. Aber der Vertreter der Vereinten Nationen spielt also eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, seit es dort den Regime-Change gegeben hat. Hier auf dem Bild steht er ganz hinten rechts, Geir Pedersen, mittlerweile ist er auch zurückgetreten. Diese Staaten kann man, also besonders die, die in der ersten Reihe stehen, kann man als Königsmacher bezeichnen, die also eine Person oder Akteure aufgrund ihrer politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Einflusses in der Lage sind, andere Personen, in diesem Fall Ahmed al-Sharr, den vorherigen Dschihadisten, Anführer Abu Mohammed al-Jolani, in eine bedeutende Position zu bringen, in eine Entscheidungsposition und in ein hohes Amt zu verfrachten. Also er ist nicht gewählt, er hat auch nicht sich in einem Mann-zu-Mann-Kampf mit Assad vielleicht diese Position erworben, sondern er ist einfach unterstützt worden von USA, Großbritannien, von der Türkei, von Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar über Jahre hin in diesem Krieg seit 2011, sodass er also nun im Amt des Präsidenten ist. Hier haben wir Deutschland und Frankreich, die waren die ersten aus Europa, die sozusagen dahingedüst sind, um mit ihm zu sprechen, mit ihm und mit dem Außenminister. Frau Baerbock war ja ein bisschen pikiert, dass er ihr die Hand nicht gegeben hat. Das hat mehr Schlagzeilen gemacht hier bei uns als das, worum es da tatsächlich ging. Es ging nämlich darum, dass Frankreich und Großbritannien eigentlich ja auch Konkurrenten in der Region Aber hier unter dem Mantel der Europäischen Union gemeinsam aufgetreten sind, um Positionen klar zu machen, Einfluss zu markieren, den man in Zukunft auf Syrien haben wollte, als Europäische Union, aber auch als jeweils die Außenminister der beiden Länder. Ja, vorgestern, am 6. November, hat der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Abu Mohammed al-Julani aufgehoben und gegen Anas Khatab, also der mit ihm zusammen führen, also beide waren die Anführer der Nusra-Front, die 2012 gegründet worden war und die als Al-Qaida-Niederlassung in Syrien fungierte. Beide waren vorher bei Al-Qaida im Irak und nachdem Ahmed al-Sharr, also sich von seinen Leuten zum Interimspräsidenten hat erklären lassen, hat er seinen langjährigen Mitkämpfer Khatab zum Innenminister und zum Geheimdienstchef gemacht. Und nun sind sie also, sie standen ja auf der Terrorliste von vielen, von der Europäischen Union, von einzelnen Ländern, von den USA, von den Vereinten Nationen. Und nun werden alle diese Sanktionen, also sie werden von allem freigesprochen. Das ist auch ein neuer Stil, muss ich sagen. Ich denke, die Rolle der Vereinten Nationen muss nach dieser Entscheidung eben auch noch einmal, insbesondere vom Sicherheitsrat, noch mal diskutiert werden, wie man das einschätzt. Die einzigen, die sich enthalten haben der Stimme, war China. Und sie haben eine Erklärung dazu abgegeben, wenn sie das Veto eingelegt hätten, dann wäre diese Resolution nicht verabschiedet worden. Aber das offensichtlich wollte China nicht. Aber sie haben deutlich gemacht, dass diese Maßnahme zugunsten von Shara und Khatab allein den US-amerikanischen Interessen folgt und dass diese Kämpfer eine Situation für sich ausnutzen und dass das eigentlich mit der politischen Entwicklung des Landes Syriens und der Bevölkerung nichts zu tun hat. Wir haben hier ein Bild von Gaza im Januar 25, also dieser Vernichtungskrieg verlief weitgehend ohne irgendein Hindernis. Die Waffen wurden immer weitergeliefert von den USA und von Deutschland, Finanzen wurden weitergeliefert. Medial wurde Israel verteidigt. Hier sehen wir Netanyahu, er sagt, die Kriegsführung Israels hat das Gesicht des Mittleren Ostens verändert. Unsere Entscheidung und der Mut unserer Soldaten haben die Landkarte verändert. Ich glaube, dass wir in enger Zusammenarbeit mit Präsident Trump noch weiter die Landkarte neu zeichnen können. Und das geschah dann im Juni 2025. Israel hat also den Iran angegriffen und die USA haben sich angeschlossen. Sie haben Nuklearanlagen bombardiert, nicht nur, aber auch. Und das ist ein, also die ganze Kriegsführung, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, von Israel, von den Amerikanern, ist also völkerrechtswidrig, gehören sie allesamt vor ein Gericht, das aber nicht in der Lage ist, schnelle Entscheidungen zu treffen, wie auch immer, blockiert wird von den Amerikanern durch Sanktionen. Und die Welt schaut sozusagen zu und weiß gar nicht mehr, was sie angesichts dieses Vorgehens machen soll. Aber wir sehen ja, dass die europäischen Staaten sich hinter diese beiden Typen stellen, also hinter diese beiden Politiker, und sie haben einfach die militärische Macht, um genau das durchzusetzen, was Netanyahu ja 23 auf der UN-Vollversammlung angekündigt hatte. Nach dem etwas zweifelhaften Waffenruhe für Gaza gab es ebenfalls wieder so ein Treffen mit vielen Staaten und Staatsvertretern, diesmal in Sharm el-Sheikh, also in Ägypten. Und hier haben wir wieder so ein Familienfoto. Es gibt auch eine Dame, die steht ganz außen rechts, wenn man drauf guckt. Das ist Giorgia Meloni aus Italien. Aber wir haben in der Mitte den ägyptischen Präsidenten eingerahmt von Erdogan und Trump. Und neben Trump steht hoch aufgewachsen der Emir von Katar. Das sind ja diejenigen, die also Katar, Ägypten und die Türkei haben sozusagen für die Hamas diese Waffenruhe unterzeichnet und die USA für Israel. Wenn man hier also auf dieses Bild guckt, sieht man Vertreter von Ländern, die alle etwas dazu beigetragen haben, dass dieser Krieg so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist. Und dass sie alle jetzt ein Stück vom Kuchen, wie man sagt, abhaben wollen. Deswegen stehen die alle stramm, auch Kanzler Merz ist da vertreten, Starmer ist vertreten, Macron, also die europäischen Größen, die alle in diesem Krieg und in dem Geschehen beigetragen haben. Und jetzt wollen sie eben halt ihre Belohnung haben. Die Amerikaner und Netanyahu, also Trump und Netanyahu, haben ja diesen sogenannten Friedensplan ausgearbeitet. Netanyahu hat angenommen und gesagt, wunderbar, wir sind dafür, alles was wir wollen, das steht da drin. Und um das eben halt jetzt auch mit einer UN-Resolution zu autorisieren, soll also eine Behörde gegründet werden, an deren Spitze man Tony Blair hinstellen soll. Die Briten hatten ja, es gab ja mal ein Nahostquartett, da waren auch die Briten drin, die waren also glänzten vor allen Dingen durch Nichtstun. Und Blair hat natürlich auch Vorkenntnisse, die Briten haben, können zurückgreifen in ihre Erfahrung zur Mandatszeit und das haben sie auch gemacht und haben also hier diese Gaza International Transitional Authority aufgelegt. Es gibt bei den Nachdenkseiten ganz guten Artikel darüber. Man kann den Text auch nachlesen von dieser Behörde. Steht alles schon im Internet. Aber das Interessante ist, dass eben halt die Palästinenser da keine Rolle spielen. Zu dieser Behörde sei noch gesagt, wenn also Trump und Blair die Führung dieses Gremiums übernehmen sollen, dann sollen 7 weitere Staaten dort eine Rolle spielen und dazu gehört Deutschland. Deutschland hat sich also schon schnell gemeldet, dass sie dabei sein wollen und es gibt ja ein erstes zivil-militärisches Zentrum südlich von, also nördlich des Gazastreifens unter der Kontrolle der US-Armee, die also die Sicherheit, die humanitären Transporte und alles im Gazastreifen kontrollieren soll. Und die Bundeswehr hat 3 Offiziere entsandt, die in diesem Zentrum für die zivil-militärische Kontrolle des Gazastreifens mitarbeiten. Das ist also sozusagen das Vorauskommando und dann kommt diese Übergangsbehörde. Die Palästinenser spielen hier keine Rolle. Und das ist eigentlich das, womit man sich am meisten beschäftigen muss. Wie kann es sein, dass eben halt mit ja, blanker Gewalt und also der kompletten Ignoranz gegenüber oder der Verachtung für das internationale Recht und die UN-Charta dort Land neu erobert und besetzt werden kann? Wir sind 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und wir haben immer noch die gleichen internationalen Akteure, obwohl sie alle ein bisschen anderen Mantel anhaben. Großbritannien ist sehr stark im Hintergrund aktiv, übrigens ja auch im Krieg in der Ukraine. USA und Israel agieren praktisch wie Topf und Deckel, also als würden sie sozusagen zusammengehören. Die USA finanziert Israel, Punkt. Und dann haben wir die Europäische Union, die eben auch die Interessen von Frankreich, von Deutschland, aber auch von den Niederlanden, Italien und so weiter vertreten soll. Und wir haben diese Aufstellung in der Region deswegen, weil sie verhindern wollen, dass andere Akteure dort eigene Beziehung mit den regionalen Akteuren aufbauen können. Das ist speziell China. China, ich habe das jetzt nicht nochmal vorgetragen, China war sehr aktiv in der Region, hat zum Beispiel Iran und Saudi-Arabien wieder zusammengebracht. China und Russland haben immer wieder mit den Palästinensern Konferenzen und Verhandlungen gehabt, dass die Palästinenser sich einigen. Einige der arabischen Golfstaaten sind Mitglied in der Shanghai-Koordination für Kooperation. Entschuldigung, nicht der arabischen Golfstaaten, sondern Iran ist Mitglied. Ebenfalls bei BRICS. Und die arabischen Golfstaaten interessieren sich eben halt auch sehr stark für den Osten, also für die Kooperation mit China, auch mit Russland, dass sie als Gäste auch bei der Shanghai-Kooperation vertreten sind. Dann haben wir die regionalen Akteure, die Türkei, der Iran, Irak, Syrien, Jordanien, Libanon, die arabischen Golfstaaten, Jemen, Ägypten, Palästina, die eigentlich in einer nationalen staatlichen Position nur auf dieser Metaebene eine Rolle spielen und auch nur aufgrund ihres Geldes, was sie sozusagen daran sind die USA interessiert, daran ist auch Israel interessiert, das ja wirtschaftlich große Probleme hat. Daran sind auch die europäischen Länder, auch Deutschland, Frankreich und auch Großbritannien interessiert. Also darum geht es und die arabischen Golfstaaten scheinen das ausnutzen zu wollen, aber es ist sehr schwierig, ihre Position genau zu definieren. Das Interesse ist, ich habe ganz am Anfang diesen Konflikt, also dieses Gebiet gezeigt bis Westasien, nach Asien, bis nach China, was also sozusagen zum britischen Empire gehörte oder zu den europäischen Kolonialmächten, wo man im Streit um Afghanistan mit Russland war. Das ist hier auf dieser Karte, sind das, also Afghanistan ist ganz, wenn wir drauf gucken, rechts. Daneben ist Pakistan und dann schließt sich der Iran an, das sind die dunkelgrünen Gebiete, das ursprüngliche Mittlere Osten, eine Formulierung der Briten angesichts ihres Weltimperiums, ist das hier der Mittlere Osten. Jetzt soll dieser Mittlere Osten weitergezogen werden bis an den Atlantik, Marokko und die Westsahara soll mit dazugehören, Algerien und die nordafrikanischen Staaten und der Sudan. Also es ist einfach, beziehungsweise Äthiopien, es ist ein Gebiet, was die Akteure unter ihre Kontrolle bringen wollen. Und wenn ich von Akteuren spreche, dann meine ich die Europäer, die Amerikaner, ich meine den politischen Westen. Wir sehen hier, was die Europäer als Nachbarschaftspolitik bezeichnen. Hier sehen wir ganz deutlich, dass alles, was innerhalb von dieser blauen Ellipse ist, Interessensgebiet, Interessenssphäre der Europäischen Union ist. Und wir sehen ja auch, dass sich in der Europäischen Union schon die E3 zum Beispiel herauskristallisiert haben. Deutschland, Frankreich, Großbritannien gegenüber E5. Das waren Holland und Italien noch dazu. Das heißt, es gibt innerhalb dieser Europäischen Union eben halt auch Führungsmächte. Und auch da gehört Deutschland dazu. Hier sehen wir nochmal, wogegen die sich aufstellen in der Region. Sie stellen sich auf gegen die Ausweitung des chinesischen Einflusses durch das neue Seidenstraßenprojekt. Dem gehören mittlerweile 150 Länder an, 30 Organisationen weltweit. In vielen Kontinenten, also Asien, Afrika, auch in Europa. Es basiert natürlich auf der traditionellen Seidenstraße, die wir also schon in vorchristlicher Zeit in der Region hatten. Wenn man auf diese Karte guckt, sieht man, dass es einerseits Landwege gibt und andererseits die blaue gestrichelte Linie, das sind Seewege. Und wir sehen, dass der Seeweg auf jeden Fall auch um die arabische Halbinsel herumgehen soll. Während der Landweg hier also praktisch Pakistan einbezieht, die Türkei, die zentralasiatischen Staaten und auch den Norden des Iran. Aber wir sehen, dass China offensichtlich eine sehr zurückhaltende Außenpolitik auch gegenüber den westlichen Interessen auf der arabischen Halbinsel zeigt. Also darüber kann man und sollte man auch noch diskutieren. Der Kampf um die neue Weltordnung in Westasien bedeutet die Kontrolle des Persischen Golfs, des Roten Meeres, des Suezkanals, des Mittelmeeres. Es geht um Gas und Öl, es geht um Transportwege und Häfen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist einfach eine Tatsache. Denn 90% des weltweiten Handels laufen auf dem Seeweg. Und der Seeweg zwischen Asien und Europa ist einer der wichtigsten. Und deswegen gibt es dort eben halt diesen Konflikt. Die Maßnahmen, die ergriffen werden seitens des Westens mit der Speerspitze Israels, sage ich jetzt mal zugespitzt, in der Region, ist, dass Grenzen aufgelöst werden, dass Gesellschaften zerteilt werden und dass diejenigen, die für ihr Land national eintreten, vernichtet werden und das Land besetzt oder verwüstet. Das ist die Erfahrung, die man in der Region hat. Die militärischen Stützpunkte hier sind nicht vollständig. Es gibt viel, viel mehr mittlerweile Militär. Das amerikanische Militär hat gerade angekündigt, dass sie jetzt auch nach Damaskus gehen werden. Und hier haben wir nochmal Herrn Netanyahu mit einer Bilddarstellung, dass nämlich alles, was sozusagen zum Iran gehört oder zum Irak oder zu Syrien, ist sozusagen der Fluch für die Region und muss vernichtet werden, weil das eben halt die Hölle bedeutet. Aber der Segen ist, wenn Israel mit Saudi-Arabien, Ägypten eine gemeinsame Politik macht und dieser rote Pfeil, der da zu sehen ist, zeigt genau diese Linie zwischen Indien und Europa einen Korridor für Öl, Gas, für Daten, der zwischen Mumbai über die Arabischen Emirate durch Saudi-Arabien, Jordanien und Israel ins Mittelmeer und nach Europa ziehen soll. Also wir sehen, wenn wir uns erinnern an die Bagdad-Bahn Ende des 19. Jahrhunderts, es geht immer um diese Linie Ost-West, es geht um die Kontrolle bestimmter Regionen, natürlich damals mit anderen Mitteln als heute, aber diese Konfrontation zwischen Ost und West ist weiter präsent. Und die Menschen in der Region werden nicht gefragt. Das ist eben halt etwas, was ganz deutlich wird. Dieser Korridor, der wurde kurz vor der UN-Vollversammlung 23 beschlossen. Und auch hier haben wir wieder so ein schönes Familienfoto. Wir sehen also ganz rechts den französischen Präsidenten am Telefon, daneben den Chef von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Hintergrund sitzt der ehemalige Biden-Berater ich komme gerade nicht auf seinen Namen, nicht mehr auf der Zunge, der Unterhändler für Palästina, für Israel und Libanon. In der ersten Reihe haben wir Biden, dann kommt der indische Präsident, daneben der saudische Kronprinz und neben dem saudischen Kronprinz Ursula von der Leyen. Und so sitzen sie da beisammen und vereinbaren eine Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen mit diesem Korridor. Und ähnlich wird es zugehen hier mit dem Mittelmeer, wo ja noch sehr, sehr viel Gas und Öl im Meer liegt, was nicht exploriert wird und noch nicht gefördert wird. Und wir haben auch vor der Küste von Gaza, vor der Küste von Libanon und vor der Küste von Syrien große, unerschlossene Gasfelder. Zum Schluss noch mal ein paar Worte zur Rolle Deutschlands. Wenn wir die Friedensbewegung eingreifen will in diese Entwicklung, dann muss man sich natürlich überlegen, in welche Richtung soll es gehen und aus was für einem Land kommt man. Wir kommen aus Deutschland mit einer besonderen Geschichte und wenn man in Deutschland nach Nahost guckt, schaut man zuerst immer nach Israel und sieht die anderen Menschen, die anderen Völker, die anderen Staaten nicht. Die Position Deutschlands gegenüber Israel, denke ich, muss dringend überdacht werden. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen gehen zurück auf das Jahr 65. Das ist oben links. Dieses Bild in Schwarz-Weiß stammt aus der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und dann sehen wir aber, dass eigentlich immer jede Regierung, jeder Kanzler der vergangenen Jahre und die Präsidenten, also Herr Steinmeier ist da auch ein sehr zuverlässiger Freund Israels, schon als Außenminister, die bedingungslose Solidarität, wir sind an Israels Seite, steht immer im Vordergrund. Und das hat ja der Kanzler Merz auch jetzt nochmal unterstrichen mit seiner Bemerkung, dass Israel ja die Drecksarbeit für uns alle macht und dass man Israel dafür gar nicht genug danken kann. Vielleicht zum Schluss eine Stütze, warum Deutschland sich so verhält. Denn ich glaube, es hat wenig eigentlich mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass eben halt Deutschland ein strategischer Partner Israels ist, an Bedeutung nur von den Vereinigten Staaten übertroffen. Das ist eine Presseerklärung des Auswärtigen Amtes von Januar 2025 anlässlich 60 Jahre diplomatische Beziehung Deutschland-Israel. Und darin heißt es, beide Länder sind vereint in ihrem Engagement für gemeinsame Werte und in ihrer Entschlossenheit, gemeinsam den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Wenn man sich anguckt, welche Rolle Israel in der Region spielt, dann muss man sich als Friedensbewegung aus Deutschland fragen, auf welcher Seite stehen wir. Vielen Dank. Thank you.